Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Leben, sagt Ursula Voss-Henrich. Heute zum Beginn des Opferfestes des höchsten islamischen Feiertags.
Für mich ist es eines der schönsten Feste im Islam. Wir haben ja nur zwei und das ist der größte Tag. Und da ich schon mal die Hadsch gemacht habe, bin ich da sehr nah dran an diesem Fest.
Das sagt Iman Andrea Reimann, langjährige Leiterin des Deutschen Muslimischen Zentrums in Berlin. Sie ist 1973 geboren und in Ost-Berlin aufgewachsen. Als junge Frau ist sie zum Islam konvertiert, leitet die muslimische Kita Regenbogenkids in Berlin-Charlottenburg, engagiert sich im interreligiösen Dialog und wurde gerade zusammen mit ihren jüdischen und christlichen Mitstreiterinnen für ein ganz besonderes interreligiöses Kita-Projekt ausgezeichnet. Ich habe mit Iman Andrea Reimann über ihren Übertritt zum Islam und die Schwierigkeiten des interreligiösen Dialogs seit dem 7. Oktober gesprochen. Zunächst aber habe ich sie gefragt, wie sie heute das Opferfest feiert.
Also mit meiner Gemeinde, dem Deutschen Muslimischen Zentrum, treffen wir uns in einem großen Festsaal in Kreuzberg. Da kommen dann über 1000 Leute zusammen, ja. Und dann beten wir zusammen und ganz besonders ist natürlich das Zusammenkommen nach dem Gebet, wo wir dann uns einfach treffen, begrüßen, fragen, wie geht's dir? Dann hat man auch noch was Nettes zu essen und nachmittags komme ich dann eigentlich mit meiner Familie und Freunden zusammen.
Traditionell werden ja auch Tiere geschlachtet und das Fleisch an Bedürftige verteilt. Wie wird denn das hier in so einer deutschen Großstadt wie Berlin gehandhabt?
Naja, rein rechtlich ist das nicht erlaubt zu schächten. Von so aus spendet man dann das Geld, das man schon vorab über eine Hilfsorganisation oder vielleicht auch über Verwandte in den Herkunftsländern irgendwie Geld transferiert und sagt, ja bitte schlachtet denn in meinem Namen ein Tier. Und dann wird es dort eben an Bedürftige verteilt.
Spielt in diesem Jahr auch der Krieg in Gaza dabei eine Rolle, an wen gespendet wird? Also gibt es da auch so Hilfsspendenaktionen
oder
so?
Also ich denke, das ist immer ein Thema, hängt aber auch immer davon ab, wofür ich mich mehr hingezogen vielleicht, wenn ich jetzt aus Marokko stammen würde und ich weiß, da sind noch Opfer von den Erdbeben, dann würde ich wahrscheinlich eher dahin spenden. Aber ich würde das ganz unabhängig eher machen davon, okay, wo ist mein Gefühl, wo habe ich vielleicht Verwandte auch, die was brauchen.
Was bedeutet das Opferfest für Sie persönlich?
Wir haben ja vor dem Opferfest 9 wichtige Tage, die 10 Tage von Zulhijja. Und da soll man nochmal, ähnlich wie im Ramadan, ein bisschen zu sich kommen. Mal zu gucken, okay, was lief jetzt vielleicht gut, worauf möchte ich mich nochmal fokussieren. Und das Opferfest bedeutet ja, ich lasse wirklich los von Dingen, die mich eigentlich nicht voranbringen. Oder vielleicht nicht, wenn ich keine Eigenschaft habe, die vielleicht ganz toll ist oder so, dann sollte ich vielleicht da nochmal gucken. Oder ich muss mich mit Menschen versöhnen. Also mit wem habe ich denn gerade Stress? Und wo muss ich da nochmal hinschauen, dass ich diese Tage vor dem Opferfest auf jeden Fall genauer unter die Lupe nehme und versuche, gut auszugestalten.
Das Opferfest geht ja zurück auf die Sure 37 im Koran. Darin wird erzählt, dass Gott Ibrahim befiehlt, seinen Sohn zu opfern. Und im letzten Moment hält ein Engel aber dann Ibrahim von dem Opfer ab. Und stattdessen wird ein Widder geschlachtet und Ibrahim wird für seinen Gehorsam gegenüber Gott belohnt. Dieselbe Geschichte gibt es in der Bibel und mit Abraham und seinem Sohn Isaak. Und ja, das verbindet eigentlich ja Islam und Christentum und Judentum. Eine interreligiöse Verbindung, ne, dieser Tag.
Auf jeden Fall, denn man kann da sehr viel rein interpretieren und am Ende ist es auch ganz egal, welcher Name da steht, Isaak oder Ismael. Natürlich hat das für die jeweilige Religionsgemeinschaft schon eine Bedeutung, aber es geht ja wirklich um diese innere Auseinandersetzung. Was bin ich eigentlich bereit abzugeben, was ich sehr liebe, wo ich vielleicht so lange drauf gewartet habe? Und diese Auseinandersetzung Mensch, Gott spielt halt hier eine sehr zentrale Rolle.
Sie haben den interreligiösen Dialog ja eigentlich zu Ihrer Hauptbeschäftigung in Ihrem Leben gemacht. Hat das auch mit Ihrer Biografie zu tun?
Oh, ich denke, alles hat seinen Sinn.
Also Sie stammen aus einer, eigentlich aus einer Pfarrersfamilie. Also Ihr Großvater war Pfarrer in der DDR auf einem Dorf in Brandenburg. Und da sind Sie eigentlich auch christlich aufgewachsen, oder?
Ja, also für mich ist das bis heute ein großes Geschenk, dass ich so aufwachsen konnte. in so einer Geborgenheit auch von einem Gedanken, dass es Gott gibt, der dich auch in schwierigen Zeiten trägt, der auch etwas Besonderes bereithält für einen. Das, ja, ist für mich bis heute ganz wichtig.
Das heißt, der christliche Glaube, wie Sie ihn da kennengelernt haben als Kind, der war durchaus positiv besetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Trotzdem hat Sie die Geschichte irgendwie doch zum Islam geführt, aber über viele Umwege. Also erstmal sind Sie ja ins ostwestfälische Gütersloh nach Westdeutschland quasi mit Ihrer Mutter gegangen. Dann kam sie 3 Jahre später nach West-Berlin, nach Kreuzberg an den Cottbusser Damm. Und ja, da haben Sie vielleicht in der Schule auch den Islam kennengelernt oder wie ist das gelaufen?
Ja, ich habe ja Jugoslawen, Polen, Türken kennengelernt in der Klasse. Da hat das noch gar nicht so eine Rolle gespielt. Ich hatte eine türkische Freundin, die dann in der 6. Klasse, also nach den Sommerferien in der 6. Klasse, mit einem langen Mantel und Kopftuch wieder zurückkam. Und ich war so, oh, okay, was ist jetzt los? Und dann habe ich gemerkt, ja, es gibt auch was anderes, aber es war irgendwie okay, normal. Wir haben uns jetzt nicht wirklich groß darüber ausgetauscht. Und in der Oberschule habe ich dann natürlich auch mehr von Muslimen erfahren, aber das hat mich nicht wirklich jetzt berührt oder dachte ich, ja, da muss ich jetzt mehr drüber wissen. Das kam dann erst Anfang meiner 20er Jahre.
Wie sind Sie da hingekommen?
Ja, ich habe muslimische Kollegen gehabt und dann unterhält man sich natürlich auch mal, ja, wie siehst du das, was meinst du? Und ja, habe dann mit dem Thema Sterben auch Kontakt bekommen. Und ich habe mich einmal gefragt, was passiert mit uns, wenn wir sterben? Da hatte ich irgendwie nicht wirklich so Ahnung davon oder wusste auch nicht, wie soll ich damit umgehen. Und habe ein Buch gefunden, was sich aus muslimischer Sicht eben mit dem Sterben und Leben beschäftigt. Und das hat mich irgendwie so überzeugt.
Was hat Sie daran überzeugt?
Mein Leben sozusagen in eine religiöse Praxis zu überführen. Also nicht jetzt vielleicht nur zum Gottesdienst zu gehen, sondern diese 5-maligen Gebete sind für mich so wichtig geworden auch, dass ich gedacht habe, ja, das hat irgendwie so seinen Sinn, so eine Struktur zu haben, sich immer wieder innerlich auszurichten, wo stehe ich eigentlich, bin ich jetzt noch nah dran an Gott oder nicht oder warum mache ich überhaupt Sachen, dabei zu reflektieren. Und das hat mir das eigentlich so ein Augenöffner war das irgendwie und dachte ich, ja doch, das passt doch irgendwie gut zu mir.
Und das passte besser als das Christentum?
Ja, obwohl ich das jetzt auch nicht unbedingt so abgewegt habe, aber was sind die guten Seiten und die schlechten Seiten, es war einfach so. Also ich habe gesagt, ja, so mache ich das und das ist, glaube ich, so eine Typfrage, die dann auch dahinter steht.
Das war dann so Mitte der 90er oder irgendwie,
ja,
so Pi,
genau,
mal Daumen.
Mhm.
Damals war das wahrscheinlich noch nicht so richtig häufig, ne? So eine Konversion. Haben Sie da viele komische Blicke geerntet?
Ja, besonders als ich dann angefangen habe, mich zu bedecken, also den Hijab, das Kopftuch zu tragen, dann war das natürlich viel augenfälliger, so, ah, warum machst du denn das jetzt und so weiter. Und das gab natürlich auch überhaupt nicht wirklich ein deutschsprachiges Angebot. Es gab zu der Zeit nur 2 Gruppen. Bei der einen Gemeinde bin ich ja dann auch geblieben, dem Deutschen Muslimischen Zentrum. Und das war wirklich nicht einfach, sich da auch mit Literatur und anderen Dingen zu beschäftigen, weil es das einfach nicht gab.
Das Deutsche Muslimische Zentrum, es in der Lübecker Straße in Moabit. Was ist das für eine Gemeinde?
Also leiten tue ich es nicht mehr. Bis Dezember letzten Jahres war ich da Vorsitzende, aber über 10 Jahre habe ich da voll alles reingegeben, was ich so an Zeit und Energie hatte und bin jetzt eher noch so für bestimmte Aufgaben ansprechbar und verantwortlich. Wir sind eine Gemeinde, die es jetzt auch seit 89 gibt und wichtig war uns, dass wir eben deutschsprachig zusammenkommen, dass jeder, der vielleicht nicht in keiner Moschee seine Heimat findet oder denkt, nee, das passt nicht zu mir, der konnte eben bei uns unterkommen oder sich irgendwie heimisch fühlen. Und wir haben auch so in den 2000ern eine hohe Anzahl von Konvertierten auch gehabt, was uns natürlich auch einfach nochmal prägt als atmosphärisch sozusagen. 15 bis 20 Nationalitäten haben wir dort auch.
Mhm. Wenn man auf die Webseite des Zentrums guckt, dann sieht man gleich Bilder von Rabbinerin Gesa Ederberg und auch von Katrin Fisse von der Katholischen Akademie, die sich zur Bedeutung des interreligiösen Dialogs äußern. Was passiert da konkret?
Also wir haben verschiedene Formate. Zum einen den jüdisch-muslimischen Salon, den ich jetzt seit 2018 führe, wo wir wirklich in einem sicheren Raum, Ort sozusagen miteinander zusammenkommen können, um über verschiedenste Themen zu sprechen. Und diese Treffen haben auch Freundschaften erzeugt, die dann auch unsere schwere Krise jetzt seit dem 7. Oktober auch standgehalten haben, worüber ich sehr dankbar bin, weil das einfach zeigt, dass man in Menschen investieren muss, einfach sich Zeit geben sollte, um vertrauensvoll miteinander zu arbeiten. Aber es gibt natürlich viele andere Formate wie einen christlich-muslimischen Salon oder wie feiern überhaupt Christen und Muslime Advent oder spielt es eine Rolle? Größere Veranstaltungen in Kooperation zum Beispiel mit der Katholischen Akademie hatten wir ja auch schon. Und unser größtes Projekt ist eben das Drei-Religionen-Kita-Haus, also wo wir trialogisch sozusagen ja Kinder begleiten wollen in ihrem Leben.
Das ist ihr großes Baby, was da gerade so langsam geboren wird. Mhm. Sie sind gerade für dieses Projekt ausgezeichnet worden mit dem Förderpreis der Deutschen Nationalstiftung. Das Drei-Religionen-Kita-Haus, das wird irgendwann mal in Friedrichshain entstehen oder es entsteht so langsam noch, ist es auf dem Papier oder auf dem Bildschirm, besser gesagt, zusammen mit ihren jüdischen und christlichen Partnerinnen. Ja, was ist denn Idee und Konzept des Drei-Religionen-Kita-Hauses?
Die Idee, die wir natürlich verfolgen seit über 10 Jahren, ist, dass wir Kinder in ihrer eigenen Religion beheimaten wollen, was nicht heißt, dass alle Kinder oder Familien denselben Stand an Religionsverständnis oder Praxis haben, aber sie sollen Basiswissen erhalten und sich auch gut damit fühlen können, um dann auch mit den anderen in Begegnung zu kommen. Also wir haben auf den verschiedenen Etagen Räume, wo man dann zusammen Musik machen kann oder Sport im Freigelände, durch Projekte, damit sie einfach merken, ah, okay, es fühlt sich eigentlich total cool an, mit anderen zusammenzukommen, die eine ganz andere Praxis haben. Und wir hegen die Hoffnung, dass wir durch die Elternarbeit auch wirklich reingehen können in das gesellschaftliche Leben. Denn Eltern gehen ja auch an andere Orte und treffen wieder Menschen und können auch Dinge weitergeben, die sie bei uns erleben. Ja, und so haben wir schon eine Hoffnung, dass wir ein Stück weit unsere Berliner Gesellschaft positiv mit beeinflussen können, was das Zusammenleben angeht.
Aber Kitas oder auch Schulen gibt es doch zuhauf, in denen sich christliche oder nichtgläubige und muslimische und manchmal auch jüdische Kinder treffen. Was ist denn das Besondere an Ihrem Projekt?
Ja, wir konstruieren eine Gleichheit, die es so nicht gibt. Ne? Denn wenn wir uns eben dann Gruppen angucken in Kindergärten oder in Schulen, irgendeiner gehört der absoluten Minderheit an. Und sich dann sozusagen zu behaupten oder etwas zu repräsentieren zu müssen, ist manchmal dann sehr anstrengend oder kann ja auch zum Ausschluss führen, was wir ja auch erleben. Und das möchten wir ja verhindern durch dieses Projekt. Also alle sind in der gleichen Anzahl besetzt, was nicht bedeutet, dass sich jetzt keine Eltern anmelden können, die vielleicht keiner Religion angehören, die aber das Konzept mittragen müssten.
Und die Idee ist schon, dass die Gruppen zunächst mal religiös getrennt sind und dann aber Begegnungen, Berührungspunkte haben oder wie muss man
genau
sich das vorstellen?
Ja, also erstmal sind sie bei sich auf der Etage und kommen dann aber über den Tag immer wieder zusammen.
Wie wichtig ist Ihnen der Preis für dieses Projekt?
Das war einfach klasse. als wir schon die Anfrage erhalten haben, ob wir diesen Preis annehmen, das war einfach genial. Und ihn dann auch zu bekommen, es ist wirklich eine Würdigung der Arbeit, die wir seit über 10 Jahren da reinstecken. Wir treffen uns monatlich.
Sie haben zusammen mit Rabbinerin Gesa Ederberg.
Genau, und Silke Radoschinder und Katrin Janert und auch anderen aus unserem Kreis, die wir auch schon in Krisen gemeistert haben und exemplarisch ja schon mal vorleben, vordenken und durchleiden, aber auch uns manchmal richtig freuen, wie über diesen Preis. Ja, das war einfach irgendwie nur genial.
Und spielt das eine Rolle, dass Sie nur Frauen sind bei dem Projekt eigentlich?
Ich glaube schon.
Ja?
Also wir schätzen das sehr, dass wir nur Frauen sind und haben das schon sehr frühzeitig festgestellt. Silke Radoschinder hat ja ihre Doktorarbeit über uns geschrieben.
Sie ist Pfarrerin
auch. Sie ist Pfarrerin oder Superintendentin jetzt.
Ja.
Genau, und in diesem Buch geht es ja um interreligiöse Kommunikation und man kann über einen Barcode sozusagen unser Gelächter auch anhören. Denn ja, vieles kann man eben auch manchmal mit Lachen lösen oder überhaupt mal einen Einstieg finden in ein Thema. Und ich glaube, es ist schon gut, dass wir nur Frauen sind.
Der Bau sollte eigentlich im Laufe dieses Jahres fertig sein. Wie ist denn jetzt die Prognose?
ein Bauvorhaben umzusetzen, stellt einen wirklich vor große Herausforderungen. Und es ist so, dass wir ab November auf das Baugrundstück können auch. Und dann ja, wird das Baugrundstück eben vorbereitet, dass dann Anfang nächsten Jahres, 2025, dann richtig los.
Der Bau geht dann kann. Richtig ja. los und dann...
Na, so ein Jahr muss man bestimmt rechnen, plus, minus. Also ja, wir hoffen dann vielleicht Ende 25, vielleicht Anfang 26. Ich gebe aber wirklich gar keine Prognosen mehr ab, weil wir doch immer wieder auch mal zurückstecken mussten.
Ja, wie wird denn das finanziert eigentlich?
Normal über den Kita-Ausbau der Senatsverwaltung für Bildung und Jugend. Dann bekommen wir noch von der Senatsverwaltung Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, Aktion Mensch und andere Töpfe, Eigenmittel. Also alles sehr solide Finanzierung.
Der Kita-Bereich ist ja kein Neuland für Sie. Sie sind ja schon lange Erzieherin und leiten seit 2006 die Kita Regenbogen-Kids in Berlin-Charlottenburg. Das ist eine interkulturelle oder schwerpunktmäßig muslimische Kita. Warum schwerpunktmäßig muslimisch eigentlich? Warum diese Trennung?
2005 haben sich muslimische Mütter zusammengefunden und haben gesagt, also wir haben auf dieses Essensthema keine Lust mehr. Das war zu der Zeit einfach noch häufig in den Kindergärten immer ein großes Diskussionsthema.
Und das heißt Schweinefleisch.
Schweinefleisch, Rindfleisch, alles so. Ne? Man musste immer viel diskutieren sozusagen und darauf hatten die einfach keine Lust mehr und haben sich dann gesagt, okay, dann lass uns doch eine Elterninitiative gründen.
Sie setzen sich auf vielen Gebieten für interreligiöse Verständigung und Zusammenarbeit ein, aber müsste man in so einer Stadt wie Berlin, in so einer religionsfernen Stadt nicht auch die Nichtgläubigen vielleicht mehr einbeziehen?
Bestimmt. Und ich glaube, dass das auch noch in Zukunft passieren wird. Also wir haben ja hier das Berliner Forum der Religion in Berlin, die feiern 10-jähriges Bestehen dieses Jahr, die ja 100 Gruppen haben, also von Weltanschauungen, spirituellen Gruppen, Religionsgemeinschaften und die, glaube ich, da ein sehr guter Partner sind oder Türöffner, um noch mehr Menschen ja mit den ganz verschiedenen Hintergründen und Einstellungen auch nochmal anzusprechen. Was, glaube ich, gut läuft, sind manchmal so Veranstaltungen auch in Moscheen oder Kirchen, wo man versucht, Themen mit nichtgläubigen Menschen, also jeder glaubt irgendwas, aber ich benutze das jetzt nur als Vokabel, um da ein Verständnis einzubringen, sozusagen ins Gespräch zu kommen, um nicht nur zu sagen, ah, wenn du religiös bist, dann können wir was zusammen machen, denn das können wir uns, glaube ich, nicht mehr leisten. Das ist so mein Verständnis. Wir müssen alle zusammenhalten, um auch die Themen unserer Stadt und der Menschen zu bearbeiten. Und das Religiöse oder Nicht-Religiöse ist für mich dann eher zweitrangig.
Apropos Verständnis und Miteinander und Zusammenhalten, wie gestaltet sich das in diesen Zeiten im jüdisch-muslimischen Dialog? Was haben Sie da jetzt für Erlebnisse und Erfahrungen?
Also für mich eine wichtige Erfahrung war, nach dem 7. Oktober auch meinen jüdischen Freunden und Freundinnen auch Zeit zu geben, zu trauern und nicht von ihnen zu erwarten, dass sie jetzt sofort in Aktion treten müssen, egal auf welcher Ebene. Und dass wir dann aber ins Gespräch gehen konnten, zum Beispiel auch mit dem jüdisch-muslimischen Salon, um uns erstmal zuzuhören. Also wie geht es dir jetzt eigentlich damit? Was ist bei dir angekommen und so weiter? Und da, wo die Zusammenarbeit oder auch freundschaftlichen Bande schon gut waren und sind, ist das Zusammenarbeiten nahtlos, also in Anführungszeichen nahtlos weitergegangen. Ja? Mhm. Weil man sich gesagt hat, das ist uns viel zu wichtig, als jetzt Abstand voneinander zu nehmen. Die Herausforderung besteht eigentlich weiterhin, das hatten wir auch schon vor dem 7. Oktober, wirklich mit den unterschiedlichen religiösen Gemeinschaften zusammenzukommen. Das ist einfach immer eine Herausforderung, gerade natürlich auch in unserer großen Stadt. Aber diese Berührungen zu schaffen, sich mal kennenzulernen, es muss gar nicht immer in irgendwelcher Zusammenarbeit münden, aber sich einfach mal kennenlernen, das wird uns weiter herausfordern. Und da wünsche ich mir schon auch von der Politik, dass sie uns begleitet, also uns sozusagen wie so eine Prozessbegleitung auch gibt auch Räume ermöglicht, ohne zu sehr selbst einzuwirken, aber sie stellt diese Dinge zur Verfügung, damit wir sozusagen in geschützten Räumen auch weiter drüber nachdenken können, wie wir zusammenleben möchten, was jeder von uns auch braucht.
Der interreligiöse Dialog wurde ja auch in den letzten Jahren schon völlig unabhängig von der aktuellen politischen Situation so oft in Kreisen geführt, wo man denkt, ja, da redet man eh zu denen, die und mit denen, die offen sind und die das schon kennen. Und das ist so ein bisschen so ein, ja, fast wie so eine Bubble. Und jetzt haben wir eine starke Polarisierung bei dem Thema. Wie kann man da zusammenkommen?
Es braucht Formate, die nicht gleich als religiös vielleicht erkennbar sind. Ja, also wir hatten zum Beispiel mit der Stiftung Zukunft Berlin ein Sonderforum Anfang Januar oder Ende Januar, wo wir einfach verschiedene Akteure eingeladen haben und sie konnten einfach mal frei sprechen, ohne dass die Inhalte gleich nach draußen gedrungen sind, sondern wir wollten wirklich erstmal wahrnehmen, was passiert denn in deiner Sparte, wie geht's dir in dem Projekt, was du leitest. Und ich glaube, solche Sachen sind wichtig, um auch sprachfähig zum Teil auch wieder zu werden. Manchmal sind wir da irgendwie eingeschränkt oder wissen nicht, gehen wir jetzt jemand anderen zu nah. Und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, im Kindergarten, also wenn die Drei-Religionen-Kita aufgebaut ist, ist genau das zum Beispiel auch ein Ort, wo man unter verschiedenen Aspekten einfach zusammenkommt. Oder man bietet eine Mediation an, lädt sich dazu jemanden ein, wenn man merkt, ah, da kriselt es gerade, wo braucht es was. Auch eine Nachbarschaft aus einem Haus kann sich zusammentreffen und sagen, oh, lasst uns mal im Hinterhof treffen und einfach mal reden. Es gibt ja die verschiedenen Methoden, wie man miteinander redet, ohne sich zu bewerten oder abzuwerten. Es müssen halt nur Leute, die sich trauen, in die Hand nehmen.
Wie erleben Sie denn selbst jetzt eigentlich so die gesellschaftliche Stimmung? Sie sind deutlich erkennbar als Muslima. Bekommen Sie da jetzt auch mehr Reaktionen als früher? Oder?
Ich persönlich zum Glück nicht so. Aber ich kriege das natürlich aus meiner Gemeinde mit, dass die Leute mehr angegangen werden. Manchmal kriegen wir auch blöde E-Mails zugeschickt. Ne? Das passiert natürlich auch. Aber gerade auch von Moscheen, die im November, Dezember stark hier auch verbal oder per Brief attackiert wurden, gab es dann natürlich auch so einen wirklichen Schockmoment einer guten Freundin von mir, die dann gesagt hat, ja stimmt, mein Vater geht jeden Tag in diese Moschee und die haben jetzt mehrfach Drohungen gekriegt. Was ist denn, wenn da wirklich mal was passiert und mein Vater wäre da drunter? Das hat schon was auch gemacht mit der muslimischen Bevölkerung hier.
Zugleich müssen Menschen, die jüdischen Glaubens sind und erkennbar sind, vielleicht Hebräisch auf der Straße sprechen, die haben Angst, richtig Angst.
Ja, also das kriege ich ja auch mit, also aus meiner Freundschaft. Das ist auch gar nicht wegzureden und das muss man einfach auch annehmen und sozusagen, das ist mir, was mir häufig auffällt sozusagen, wenn man sagt, ja, bei mir geht es so, ja, aber. Und ich will dieses Aber gar nicht in meinen Gesprächen haben, weil das eine ist das und das andere ist das. Und sozusagen vielleicht eher über das, was jeden berührt, sozusagen kann man auch einen gemeinsamen Weg nochmal finden. Denn Emotionen sozusagen kann man sowieso nie wegreden. Und auch geschichtliche Kontexte kann man auch nicht zurückspulen, sondern man muss dann gucken, was kann man für die Zukunft machen.
Sie setzen auf den Dialog in kleinem Kreis und der sich dann verbreitet und auf Multiplikation sozusagen mit möglichst vielen Menschen. Ja, was erhoffen Sie sich jetzt für die nächsten Jahre für Ihre Arbeit?
Also zum einen erhoffe ich mir von mir selber, dass ich weiterhin Energie habe und auch Motivation und mit den Menschen, mit denen ich bisher zusammenarbeite, dass wir weiter diesen Weg gemeinsam gehen. Und dass wir in Deutschland, in Berlin ja keine Verhältnisse, politischen Verhältnisse bekommen, die sozusagen das religiöse Leben noch mehr einschränken oder unmöglich machen und dadurch auch sozusagen gesamtgesellschaftliches Zusammenleben noch mehr eingeschränkt wird oder polarisiert wird und die einen gegen die anderen. Also da hoffe ich einfach drauf, dass wir dem entgegen. Und noch mehr schöne Projekte. Also sowas, vielleicht noch eine Schule, eine interreligiöse Schule aufbauen oder solche Geschichten, ja?
Na, Sie haben noch viel vor.
Auf jeden Fall.
Es wird nicht langweilig.
Ja.
Frau Reimann, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Ja, danke schön Ihnen.
Iman Andrea Reimann vom Deutschen Muslimischen Zentrum in Berlin-Moabit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.